ARD. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.
Okay. Fertig? Fertig? Sehr schön. Jetzt muss ich mal versuchen, mich da ranzutasten. War Bitte? Das ein Pferd, das ein gesundheitliches Problem hat?
Nein, nicht unbedingt.
War das ein Pferd konkret mit Verdauungsbeschwerden?
Es geht in die Richtung.
Ah, aber auf dein Niveau kann man sich verlassen.
Ja, da kann man sich drauf verlassen, aber es ist nicht mit Verdauung.
Okay.
Sondern was war,
Richtung
denk mal, was haben wir momentan für eine Zeit?
Ostern.
Was hat das Pferd gemacht?
Ja. Das Pferd sucht Eier.
Das Pferd hat ein
Ei gefunden.
Gelegt.
Oh Gott, wirklich. So willst du reingehen in die heutige Folge, wirklich.
Ich habe da lange drüber nachgedacht. Die ganze Woche über habe ich mich auf dieses Pferd vorbereitet und geübt.
Mhm.
Das hat man doch gehört.
Doch. Nee, dann ist das Resultat echt überzeugend. Wenn du daran eine Woche lang geprobt hast, dann nehme ich alles zurück. Und sag mal, war das jetzt ein Stute oder war das ein Wallach oder ein Hengst?
Ich gehe jetzt mal von der Stute aus, obwohl ich nicht weiß, ob auch männliche Pferde, also ob auch Hengste Eier legen können. Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß ja auch nicht, wie es bei Hasen ist, ob das...
Das ist noch gar nicht erforscht. Ist überhaupt noch nicht erforscht.
Das Thema ist noch nicht durch.
Ich frage deswegen so konkret, weil mir wäre nur wichtig, dass du nicht irgendwie findest, alle Pferdegeschlechter sollen sich mitgemeint fühlen, weil wir haben seit heute ein Genderverbot in Bayern, seit diesem Montag, wo wir aufzeichnen.
Ja. Oh, du darfst nicht mehr Pferdin sagen,
Pferd in Bayern? Innen. Ja, ich glaube, es geht in diesem seltsamen Verbot hauptsächlich um die Schriftsprache. Also wenn Pferde sich Briefe schreiben zum Beispiel, dann dürfen sie keine Binnenzeichen mehr verwenden oder so ähnlich. Ich weiß es doch auch nicht genau.
Ja, das ist ja diese Verbotspartei CSU, das ist doch immer, die müssen immer alles verbieten, ne? Die können nicht drauf setzen, dass der gesunde Menschenverstand das regelt. Die müssen Verbote immer
draufsetzen. Ja, denen jetzt Heuchelei vorzuwerfen, nur weil die ein paar Jahre den Grünen das vorgeworfen haben. Also ich meine, die CSU ist aber für die wichtigen Verbote. Ach die so. Grünen haben so irre Verbote. Die CSU hat nur so wichtige wie das Tanzverbot zum Beispiel, was ja auch an Karfreitag gegolten hat.
Ja, das ist sehr wichtig. Aber sie haben zum Glück noch kein Eierverbot, weil hast du das Söder-Ei gesehen, das er gelegt hat im Internet? Das war großartig.
Ja, Söder, für die Glücklichen, die es nicht gesehen haben, hat wieder ein Video rausgehauen, wo er ein riesen Schokoladenei mit seiner eigenen Visage drauf versucht, ich glaube, zu versteigern oder zu verlosen.
Verlosen für seine Follower. Dann haben sie noch so ein paar digitale Häschen da rein kopiert in das Video. Und es ist wirklich ein Riesenei. Und eben komplett aus Schokolade mit ganz riesig seinem Kopf da drauf. Und das begrabbelt er die ganze Zeit. Also das heißt, das kannst du auch eigentlich gar nicht mehr so essen. Ne, das ist ja auch, und jetzt außerdem jetzt nur warum ein Ei? Also jetzt hat er nur noch eins, aber die Hose spannt nicht mehr so. Das ist auch ganz schön.
Mein Vorschlag wäre statt Genderverbot ein Söder-Bullshit-Content-Insta-Verbot. Das wäre meine Idee.
Glaubst du, da reicht der gesunde Menschenverstand nicht, dass das von alleine geregelt wird?
Nein, du musst viel mehr verbieten. Ja, wir wollen das gar nicht vertiefen, weil im Grunde redet man schon zu viel übers Gendern. Aber in dem Fall ist es schon sehr lustig, weil die Argumentation unter dem bayerischen Genderverbot ist ja, es gäbe ja zwar keinen Genderzwang, aber, sagt der Staatskanzleichef von Söder, ein Herr Herrmann, dadurch, dass bestimmte Milieus das so pädagogisch benutzen würden, würden sie andere, sprich, meint er, normale Menschen unter Druck setzen. Und das wäre dann wie ein Genderzwang. Und diesen imaginären Zwang hat man jetzt verboten.
Das ist gut. Wenn man schon dann real verbietet, das ist wirklich, wirklich top. Davon muss man mal sagen, das ist gut. Und da bin ich auch sehr, sehr froh, dass die CSU aber auch noch immer falsch und richtig unterscheiden kann. Und nicht sowas Blödes wie ein Vorschlag, zum Beispiel ruhig mal was Veganes zu essen, ne, dass man sich da sofort dagegen stellt, aber dann hier sowas verbietet.
Sehr gut. Auch vegan essen, wenn du zum Beispiel jetzt, also es ist bei dir sehr ausgeschlossen, aber wenn du in der Fußgängerzone beispielsweise, so dass es alle sehen müssen, irgendwas Veganes frisst, aus Versehen in deinem Fall.
Und die anderen damit unter Druck setzt.
Ganz genau. Du musst eigentlich alles, was irgendwie vernünftig oder gutmenschenmäßig rüberkommt, musst du eigentlich jetzt sofort verbieten, weil es setzt die normalen arbeitenden Menschen unter Druck.
Das heißt, dass man in Bayern eigentlich jetzt auch veganes Essen verbieten sollte.
Im Grunde musst du das so weit treiben, ja.
Und die Vegetarier und diesen ganzen Scheiß.
Ja, es ist wirklich Wahnsinn, was da alles passiert an der Verbotsfront. Das war auch eine meiner Lieblingsschlagzeilen der letzten Tage. Özdemir fordert Dackelverbot.
Dackelverbot.
Ja, ja, also der Özdemir hat es gewagt, darauf hinzuweisen, dass bei der Zucht bestimmter Rassen, und da kann man zum Beispiel Dackel, wegen der sehr kurzen Beine, haben die oft irgendwelche Knochen- und Hüftprobleme. Oder Möpse, weißt du, haben Atemwegsprobleme wegen ihrer...
Besset, viele.
Genau. Und das nennt man irgendwie Qualzuchten oder so ähnlich, ob man das nicht mal irgendwie anders machen könnte. Und daraus wurde dann natürlich Özdemir fordert Dackelverbot. Jetzt kann es natürlich nur ein Dackelzwang geben als Antwort darauf.
Ja, richtig. Dackelzwang. Jeder muss mindestens einen Dackel bei sich
führen. Ihr müsst euren Golden Retriever einschläfern und gegen drei Dackel ersetzen.
Aber wenn man die übereinander macht, hat man ja fast wieder die Größe dann von einem...
Das ist richtig.
Das geht, wenn man die übereinander klebt, so wie die Bremer Stadtmusikanten, ja, dann quasi die bayerischen Stadtdackel sozusagen hat. Ja. Das fände ich eigentlich eine schöne Idee.
Ja. Finde ich gut. Ansonsten freuen wir uns über sehr viel schöne
Post.
HörerInnen-Reaktionen, sage ich mal, als einen kleinen Akt des Widerstands und als jemand, der sonst nicht gendert. Heute gönne ich mir
sagen
den kleinen
darfst
Spaß.
Sagen darfst du es ja noch.
Stimmt, stimmt. Aber vielleicht habe ich es ja hier auch aufgeschrieben. Weißt du doch gar nicht.
So, das ja, aber sag das nicht, sonst wird das in Bayern nicht ausgestrahlt. Das gab es ja früher auch schon mal.
Dass der Podcast dass in Bayern verboten wird.
Ja, dass die Scheibenwischer oder so, stimmt, haben sie doch mal abgeschaltet vom Bayerischen Rundfunk.
Ja.
Das können sie hier auch noch bei uns.
Das wäre aber cool, wenn wir das erreichen würden, dass unser Podcast in Bayern als einziges nicht zu hören ist. Das finde ich schon ziemlich cool.
Das müssen
cool.
wir dafür noch tun. Können wir das noch ein bisschen ausreizen heute?
Ja, gendern einfach.
Dass wir einfach. Genau, wir gendern heute einfach mal durch. Ja. Nur weil wir die Bayern ärgern möchten. Wir möchten gerne heute abgeschaltet werden in Bayern. Das ist unser Ziel.
Ja, finde ich auch gut. Genau, also es gab viele schöne Reaktionen. Zum Beispiel bedankt sich Ulrike bei uns für den Tipp, doch wenn man es noch nicht gesehen hat, endlich mal die Sopranos zu gucken. Das ist jetzt wirklich kein exotischer Insider-Tipp, aber wir haben es ja nochmal gesagt. Und sie und ihr Mann, für die war das wie ein Erweckungserlebnis. Die wollen es jetzt gleich nochmal gucken. Und da bin ich immer ein bisschen gerührt, weißt du, wenn wir Menschen davon abhalten, am wirklichen Leben teilzunehmen und einfach sich aufs Fernsehen zu konzentrieren, haben wir unsere Mission erfüllt.
Richtig. Wenn wir mehr Menschen zum Bingen und zum auf dem Sofa sitzen und unproduktiv Serien gucken, aber gute dann wenigstens.
Eben.
Dass wir sie davon abgehalten haben, Scheiße zu gucken, das ist echt gut.
Ja, finde ich auch. Anders.
Haben wir gern getan.
Gern geschehen, Ulrike. Dann schreibt uns HW Schwarz, er habe eine Till Reiners Live-Show gesehen. Erstmal Glückwunsch dazu. Und da habe Till Reiners auf der Bühne erzählt, SMSen würde er eigentlich nur noch von seinen Eltern und Oliver Welke bekommen.
Und Christian Lindner. Und da habe ich überlegt, also Eltern und Welke, okay. Aber Lindner, diese Kombi finde ich ja auch spannend.
Das finde ich auch spannend. Wegen was hat sich Christian Lindner an Till Reiners gewandt? Das werde ich mal versuchen rauszukriegen. Ich schick ihm einfach eine SMS und frage, warum ihm Christian Lindner Nachrichten schickt. Und er hat recht. Ja, ich habe ja immer dazu auch in diesem Podcast gestanden, dass ich eine ganz schwere Social-Media-Allergie habe. Und dann bleiben nur so Oldschool-Nachrichtenübermittlungen wie eine Depesche schreiben oder ein Telegramm geht ja nicht mehr, ist ja abgeschafft in Deutschland.
Brieftaube.
Und dann bleibt eben nur Brieftaube, Trommeln, Rauchzeichen, SMS. Ich stehe dazu.
Ja. Ich auch. Und ich bin ja Social Media ein bisschen weit breiter aufgestellt als du, was ja auch nicht schwer ist.
Ja.
Ne? Aber was ich bin ja auch WhatsApp-Verweigerer und das ist ja auch echt so schwierig, weil jeder sagt immer, habe ich dir gewhatsappt. Ich will es aber nicht.
Ich WhatsApp dir gleich eine, sagt man.
Ja, da wirst du so zugeschissen mit Infos, die du nicht haben willst und deswegen habe ich mich bisher immer noch verweigert. Und wenn ich jetzt einfach eine SMS schreibe, sagen ganz viele wie, eine SMS, da gucke ich gar nicht mehr rein.
Genau, du kriegst manchmal über Tage auch keine Antwort, gerade von diesen eingebildeten jüngeren Menschen, weil die gar nicht mehr in ihre wichtige SMS-App reingucken.
Haben wir schon SMS-Verbot hier oder was?
Ja, kommt jetzt als nächstes. Ne?
Ja, in Bayern.
Und dann noch etwas Kritik von einem, ich glaube auch Herrn, der fragt, warum wir für unser Live-Event im Mai ausgerechnet in den Ernst-Reuter-Saal in Reinickendorf wollen, ob da nicht an dem Tag dann eine wichtige Seniorenveranstaltung ausfallen würde. Ich kenne mich nicht aus in Berlin-Reinickendorf. Ist der Ernst-Reuter-Saal so ein Seniorending?
Ich weiß es nicht. Wenn, dann hätten wir jetzt ausnahmsweise, unwissenderweise den genau richtigen Saal ja für uns gewählt. Aber es ist nicht, wir wissen es nicht. Nein, der Grund ist ja ganz einfach. Find noch mal was, Pfingsten. Ne? Mhm. Da war ja auch die anderen, die ganz hippen Läden, wo sonst die ganzen Clubs und so spielen und irgendwelche Bands und sowas, die waren halt ausverkauft. Wir haben relativ kurzfristig uns entschieden, waren froh, dass wir den tollen Ernst Reuter
sagen. Ich wollte gerade sagen, jetzt red ihn nicht so runter, die hören
ja
auch zu.
Ich rede ihn gerade hoch. Ich sage,
vielleicht hört Ernst Reuter zu, wie stehen wir dann da?
Ja, wir waren sehr dankbar, dass er uns seinen Saal überlassen hat.
Postum.
Der Ernst. Ja, ne? Genau, danke, Ernst, sagen wir an dieser Stelle.
Feiner Zug.
Und vor allem, weil wir da auch noch einen zweiten Tag wenigstens optionieren konnten, denn wir ahnten schon, dass der erste, der 18.5., nämlich ratzefatze wirklich komplett ausverkauft sein würde. Und so ist es gekommen. Und deswegen haben wir, weil wir so nett sind, gesagt, ey komm, arbeiten wir zwei Tage voll durch und legen noch den 19.5. drauf. Und deswegen haben wir jetzt noch einen Zusatztermin. Da gibt es noch Karten, aber auch schon ungefähr, also ist schon sehr, sehr viel von weg, habe ich gerade mal gesehen.
Wirklich? Bis zu 12 oder wie viel?
Nein, nein, so ungefähr fast die Hälfte ist schon weg. Also aber noch gibt es Karten für den 19.5. Kalk und Welk.
Aber hör mal, und das an Pfingsten, wo ja vielleicht schon tolles Wetter ist, dass sich die Leute dann mit uns und anderen Senioren in den Ernst-Reuter-Saal auf All-Säle setzen.
Das ja, ist also kommt bitte am 19.5. Wir werden auch noch Gäste haben, die erzählen wir aber später dann. Wir machen damit ein tolles Programm, wir denken uns schöne Sachen aus. Kommt am 19.5. und ich sage es auch noch einmal in eigener Sache, wenn man es nicht aushalten kann, mich schon vorher zu sehen, einen Monat genau vorher, 19.4. in Berlin beginnt die Schleferz-Tour. In ganz Deutschland sind wir.
Das ist mein Geburtstag, was für ein lustiger Zufall.
Ja, haben wir gedacht. Und ne, für dich extra. Da werden wir dich auf der Bühne feiern, dir zu Ehren beginnen wir da mit der Schleferz-Tour.
Schick mir mal eine SMS und sag, wie es war.
Das mache ich. Wir winken dir alle. Ich mache vom Publikum mache ich Bilder und wir singen Happy Birthday für dich.
Ich finde nur, dass du gerade einen schlimmen Fehler gemacht hast, bezogen auf unsere Auftritte am 18. und 19. Mai. Hast du gesagt, wir überlegen uns was Schönes. Jetzt hast du uns und dich selbst unter Druck gesetzt, weil jetzt müssen wir uns regelrecht vorbereiten.
Oh, scheiße.
Ja, vielen Dank dafür, Arschgesicht, wirklich.
Ja, sorry, ich bin kein Profi. Ach, man merkt es einfach.
Gut.
Okay. Wenn wir jetzt noch nachlegen, es wird scheiße, ist es besser, wenn wir das sagen? Und also, dass wir die einfach erstmal das Erwartungslevel ganz nach unten legen. Und
Erwartungsmanagement ist ganz wichtig, das heißt, gar keine Erwartungen wecken, dann ist alles genial, was uns dann trotzdem noch einfällt, weißt du?
Okay, aber kommen sollte man trotzdem einfach, um das zu erleben, wie wir unsere tief gestapelte Erwartung vielleicht ja doch übertreffen.
Doch noch unterbieten. Und mehrere Menschen wollen wissen, was es mit Faking Bad auf sich hat. DWDL und andere haben bereits angekündigt, dass es in der ARD, man höre und staune, moderiert vom RTL-Mann Oliver Kalkofe.
Eine neue, alten RTL-Gesicht.
Der alten RTL-Hasen. Olli Kalkofe eine Art Panel-slash-Quiz-Sendung geben wird. Und hier überschlägt sich natürlich das Netz, weil man wissen will, erstens, seit wann kann Kalkofe moderieren? Zweitens, was passiert denn bloß in der Sendung?
Ja, und wer kommt da alles und so weiter? Ja, also ich darf jetzt ja schon ein ganz bisschen was dazu sagen. Wir haben nämlich die ersten Sendungen schon aufgezeichnet. Da war ich die ganze letzte Woche unterwegs. Deswegen habe ich auch echt nicht viel mitbekommen, was ansonsten los war. Und wir haben sehr, sehr schöne Sendungen gemacht. Ich erzähle eine mal ganz kurz, wie es entstanden ist, weil das eine schöne Geschichte aus dem Fernsehen ist. Vor 3 Jahren eigentlich, ne, als ich noch bei Tele 5 war, also vor meiner gloriosen RTL-Zeit, war ja der Sender schon mehrfach verkauft und man wollte sich so neu ausrichten und da sagte man immer, wir wollen irgendwie Quiz und Comedy, das wäre geil, Quiz und Comedy, das ist echt geil, da schlag mal was vor. Dann habe ich mich hingesetzt und habe überlegt, was ich irgendwie gut fände, habe einen Vorschlag gemacht, dann hieß, oh ja, den wollen wir ganz groß vorstellen, musste ich eine Präsentation machen, teuer, mit Bildern etc. Das hat lange gedauert und dann wurde es vorgestellt und 2 Tage später kam dann, also wir haben echt überlegt, Quiz und Comedy, ich glaube, das ist für Tele 5 gar nichts. Das war echt gut. Da habe ich gesagt, ja super, eine schöne Idee, so lief es beim Fernsehen. Und dann hatte ich aber eine Idee geboren, die mir sehr gut gefiel und habe gedacht, die stelle ich mal anderen Leuten vor. Und das habe ich getan bei Burda und die haben gesagt, machen wir mal einen Piloten, den haben wir vor 2 Jahren gemacht, der war schon sehr, sehr schön. Und jetzt ist es schon knapp 2 Jahre später oder etwas über 2 Jahre später, zack, haben wir eine Sendung, haben sie aufgezeichnet und es wird eine Mischung aus Quiz und Comedy und anderen Dingen. Ich habe mir einfach damals überlegt, was gefällt mir, was finde ich selber gut, woran habe ich Spaß? Also Lugard-Likör. Wir haben Spaß gehabt, Genial daneben hat uns immer Spaß gemacht mit Improvisieren und Überlegen, aber es führte irgendwie zu nichts. Man guckt auch gern Quiz mit Fragen. Es macht Spaß, wenn man sich gegenseitig reinlegt, wie bei LOL und anderen Sachen und das habe ich versucht zu kombinieren. Und somit ist es jetzt eine Geschichte, wo man sich gegenseitig belügen und betrügen und bluffen muss im Panel und trotzdem wilde Geschichten erfinden muss. Und das macht riesigen Spaß. Und das wirst du bald bestätigen, denn nächste Woche zeichnen wir nochmal auf und da bist sogar du dabei, habe ich gehört.
Ja, nachdem du mich, sagen wir mal, eingeladen oder wie man früher in der christlichen Seefahrt gesagt hätte, Shanghai hast, bin ich einer der Panelgäste. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja erinnert es dann in einigen Teilen an das berühmte Lexikonspiel, was wir alle schon unter Alkoholeinfluss gespielt haben, ja, oder auch an Nobody's Perfect.
Oder Wahrheit, also, oder Lüge und genau, all diese ganzen Sachen, die man so hat.
Man überlegt sich Definitionen und die, ja, müssen so glaubwürdig klingen, dass möglichst viele andere drauf reinfallen.
Geschichten.
Ich bin sehr gespannt.
Man diskutiert aber gemeinsam und muss dabei versuchen, den anderen reinzulegen und zu bluffen, damit du eben im besten Fall auf die wirkliche Wahrheit kommst und die anderen aber von deiner überzeugst. Thorsten Sträter ist dabei, auch nächste Woche dann. Wir sind noch mit Michael Kessler und Laura Karasek und wer ist noch? Und du, ja, genau. Und ich auch noch dabei. Und dann haben wir, und es waren aber auch ganz viele andere tolle Leute. Also wir hatten Peter Rütten war dabei, Katrin Bauerfeind, Michael Mittermeier, Olaf Schubert. Auch großartig.
Ja, der kann
sowas. Es macht riesigen Spaß. Es macht riesigen, riesigen Spaß. Es wird sehr schön. Wird Ende Juni dann in der Mediathek kommen und im Juli in der Sommerpause dann auch im ersten laufen und auf allen dritten irgendwie.
So, oder? Das ist jetzt mal ein Werbeblock, zu dem wir, ja, stehen können, wenn der im Rahmen zum Beispiel der ARD-Audiothek läuft, weil es bleibt ja in der Familie. Es läuft
Mediathek,
dann zunächst
das
in der ARD und dann in den dritten. Und
das ist sogar mit Bild. In der Mediathek läuft das sogar.
Ja, dieser Podcast arbeitet in der Audiothek. Deswegen, ja, ist es okay, wenn wir hier für ein anderes ARD-Produkt werben. Verstehst,
ja,
du?
Das finden die sogar geil.
Das finden die super geil.
Die
sind jetzt erregt.
Die, redet doch noch weiter. Erzählt doch noch mehr davon.
Ja.
Hey, ihr habt doch Zeit, Jungs.
Das stimmt. Ja, ja, ich finde es gut, dass du auch, gerade weil du RTL-Mann bist, dass du, ja, hier dann auch mal für die Konkurrenz ein bisschen arbeitest. Warum denn nicht?
Es ist ein Herz für die Öffis auch.
Wer ist schon noch exklusiv? Alle hoppen von Sender zu Sender und du machst mit. Und lass uns aber kurz über deinen neuen Heimatsender RTL reden, denn der hat uns natürlich das österliche TV-Highlight wieder geschenkt zum zweiten Mal. Nach einem Jahr Pause war die Passion zurück. Und ich habe schon mit Entsetzen gehört, ausgerechnet du als RTL-Mann hast geschwänzt bei Jesus.
Ja, das tut mir wirklich ganz ehrlich weh, weil, aber da musste ich ja arbeiten, wie gesagt, weil ich die ganze Woche diese andere Sendung hier für die Öffentlich-Rechtlichen aufgezeichnet habe. Und ich konnte, ja, nicht sehen, ich wollte es wirklich sehen, weil so ein Event, das muss man ja auch live. Also wenn es noch so Live-Momente gibt, das Lagerfeuer, Fernsehen, das Osterfeuer-Fernsehen, dann ist es doch das. Ja. Ne? Und die Passion hätte ich wirklich wahnsinnig gern gesehen. Also du musst jetzt erzählen, wie es war.
Ich fand es wie immer, ohne es zu wollen, dann doch lustig. Es ist ja so eine krude Mischung aus aufgezeichnetem Kram, weil sie ja auch sehr viele Leute am Rande des Laiendarstellers dabei haben und schon ahnen, wenn alles live wäre, wäre es furchtbar. Deswegen singen auch viele dann doch eher Playback. Und dann gibt's eben die Live-Teile auf der Bühne, diesmal nicht mit Gottschalk als Erzähler, sondern mit Hannes Jänicke, der es so ein bisschen ermahnender angelegt hat und so Vergleiche zu heute und wie böse alle bei Social Media sind und so. Gottschalk war ja mehr so ein lustiger Märchenonkel. Aber ansonsten hat auch derjenige das schön gemacht. Und dann hast du eben diese Spielszenen, diesmal nicht in Essen, sondern in Kassel, wo sie auch genau wie letztes Mal so eine Art Industriebrach oder was immer das gewesen sein mag. Es sah schön kaputt aus, wo sie die Szenen mit den Jüngern und Jesus nachgespielt haben. Und sie versuchen das dann ja immer so krampfhaft in die Jetztzeit zu holen. Die Römer sind deutsche Polizisten zum Beispiel. Zwischendurch geht Jesus zum Italiener, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Und Rainer Kallmund hat eine wohlgemerkt stumme Rolle, wo er einfach ein Ciabatta anreicht. Und wer jemals mit Rainer Kallmund gearbeitet hat, weiß, das hat Gründe, dass sie ihm gar nicht erst ein Mikro dran geflanscht haben, weil sie schon wussten, Viertelstunde weg ansonsten.
Und das heilige Ciabatta, war das dann das letzte Abendmahl, Ciabatta essen, oder sind sie dann doch zum Döner gegangen?
Du, das ist der nächste Punkt. Also was jetzt, sagen wir mal, noch sich theologisch begründen lässt von dieser in Anführungsstrichen Handlung, das möchte ich gar nicht entscheiden. Ich fand nur Ben Blümel, also wir kennen ihn ja eigentlich als nur als Ben, als Jesus, was letztes Mal Alexander Klavs war. Das Problem ist jetzt nicht sind nicht seine gesanglichen Qualitäten, sondern er hatte als Jesus, also erstens keine Haare, und da sage selbst ich als Glatzenbesitzer, Jesus ohne Haare, sorry, bin ich raus. Für mich hat Jesus langes, glattes Haar und einen schönen Bart. Der hatte weder das eine noch das andere. Und da muss ich sagen, das setzt zu viel Abstraktionsvermögen voraus. Ein glatzköpfiger, kahler Jesus. Sorry.
Nee. Und Judas war Jimmy Blue Ochsenknecht.
Ja,
ne?
Nun ja. Ja, Jimmy Blue Ochsenknecht hat eigentlich alle Erwartungen, die man in den Schauspieler Jimmy Blue Ochsenknecht haben durfte, voll erfüllt. Am besten waren dann immer die Gesangsteile, weil das war jetzt wirklich nicht sein Ding. Er hat sich dann auch so ein Gesangsbattle mit Jesus geliefert und Ben Blümel hatte eben nur diesen einen leidenden Gesichtsausdruck und die beiden in der Kombi, das war schon ziemlich bizarr. Also, aber es gab viele schöne Gastauftritte. Du hast sehr viel Freude gehabt an Jenny Elvers, die als Blinde geheilt wurde, zum Beispiel.
Ja. Cool, ja, das, ich habe nur gelesen, dass sie dabei ist und Mola Adebisi und
Mola Adebisi
und Stefanie Hertel, die waren jünger, oder?
Ja, die haben natürlich jetzt auch hier wieder dem üblichen Erziehungsauftrag folgend, die Jünger auch mit Frauen, Männer fast paritätisch.
JüngerInnen.
Jüngerinnen, da waren einfach auch Frauen dabei, was ich aus der Originalgeschichte so gar nicht mehr im Kopf habe, aber scheinbar ist das falsch dargestellt worden in der Originalbibel, das hat RTL jetzt korrigiert. Es gab einen weiteren stummen Gastauftritt, der dir viel Freude gemacht hätte. Ralf Richter als Barabbas.
Oh, ja, cool, ja. Das hätte ich gern gesehen.
Aber auch dem haben sie kein Mikro gegeben, weil sie scheinbar Angst hatten davor, was passiert, wenn der improvisiert, weil das war live auf der Bühne.
Oh.
Also so viel Gottvertrauen hatten sie dann doch nicht. Mein Lowlight war wirklich, also es gibt diese, sie haben die Kreuzigung nicht gezeigt, wahrscheinlich, weil es einfach zu hart gewesen wäre. Stattdessen haben sie das nur so nacherzählt, was bei einer Kreuzigung passiert. Und dann stand Ben auf einmal auf einem Hochhaus oben und war wieder auferstanden, hat von da noch ein Lied gesungen. Aber mit dem letzten Takt des Liedes latscht dann Frauke Ludewig auf die Bühne. Du bist noch ganz ergriffen, weil der Heiland ist wieder da, verstehst du? Es ist ein Wunder passiert und dann kommt Frauke Ludewig und du merkst, okay, die Sendung ist zu Ende. Ja, Mensch, das war ja richtig toll, sagt sie dann und fängt dann an, irgendwie Leute zu interviewen und du denkst, das ist doch nicht euer Ernst, so ging das. Ich hab doch die Bibel gelesen, da kommt doch nicht am Schluss Frauke Ludewig und erzählt irgendwas. Also
das kommt doch erst am Sonntag danach bei RTL exklusiv.
Genau.
Die kommt doch nicht live da rein bei der Auferstehung.
Ja.
Das muss so doch erst geschnitten werden, der Beitrag. Das wussten wir, das kennen wir doch aus der Bibel.
Also das war dann wieder unfreiwillig strange. Es hat halt durchgeschüttet, was bei einem Live-Event draußen, also man könnte meinen, Gott hat es nicht gefallen.
Das war der Kommentar von oben. Er ließ Daumen runter regnen.
Ja, der Fernsehkritiker im Himmel hat sehr deutlich gesagt, wie er es findet. Ja, nein, es war immer zwischen Comedy und Fremdscham, so wie vor zwei Jahren auch.
Für mich klingt es nach Comedy Gold, muss ich sagen. Aber sagt die, was ja auch interessant ist, die haben da irgendwie ein 230 Kilo schweres Kreuz, was durch die Stadt, durch die Fußgängerzone geschleppt werden muss oder so von 18 Leuten oder was, ne?
Genau, die haben so ein riesen Leuchtkreuz, was geschleppt wurde und beim Schleppen wurden die armen Menschen dann auch noch von der RTL-Reporterin Angela Finger-Erben, heißt sie, glaube ich, interviewt und die hatten dann alle noch so eine besondere Geschichte. Einer war dann früher irgendwie Hooligan und ist jetzt geläutert. Einer hat irgendwie seine Frau beschissen und davon erzählt und ist das doch jetzt nicht euer Ernst, dass irgendwelche Leute da so eine Art Seelenstrip dies machen müssen, damit das alles irgendwie noch einen Sinn macht im biblischen Kontext. Aber das war dann halt eigentlich die größte Realsatire. Also diese Real-Life-Geschichten in Anführungsstrichen von vorgecasteten Sündern, die jetzt das Kreuz durch das verregnete Kassel schleppen.
Noch ein bisschen Scripted Reality und so. Gab es ja auch noch ein bisschen Dating und Vermittlungsversuche irgendwie. Das haben sie nicht reingeschafft.
Nein.
Noch so ein bisschen Love Island Touch.
Schwiegertochter von Jesus gesucht.
Nein.
So. Das haben sie leider nicht geschafft, das stimmt. Also was man sagen muss, sie hatten eine richtig gute Sängerin, nämlich die Nadja ex No Angels, die war Maria und das war die Einzige, die wirklich so gut gesungen hat, dass du gedacht hast, okay, die wird jetzt live sein. Bei den anderen hast du manchmal auch so schon an der Synchronität gemerkt, dass es wahrscheinlich ein Vollplayback ist. Aber die konnte singen. Kleines Problemchen. Sie sieht nicht nur jünger aus als ihr Sohn Jesus. Sie ist auch jünger als Jesus. Und ich glaube zwar an die unbefleckte Empfängnis, aber das
noch vor Jesus, der Geburt. Das ist schon schwierig. Das gebe
Jesus
ich zu.
Ja. Älter ist als seine Mutter. Stimmt was nicht in der inneren Logik.
Ja, gut. Aber ich finde, das ist ja eine großartige Geschichte einfach nur. Also diese Passion, die ist ja auch die kommt ja aus den Niederlanden. Ne,
genau.
Muss man dazu auch sagen. Es haben sich ja jetzt nicht in Deutschland die Leute ausgedacht, sondern in den Niederlanden. Und da ist es sehr erfolgreich. Ich finde das schon cool, wenn das so jedes Jahr immer mit und du musst immer vorher wetten, wer dieses Jahr Jesus spielt. Und wenn das so staffelmäßig, ne, immer dann wieder weitergereicht wird. Und was machen sie diesmal anders. Aber dann fände ich auch gut, wenn die Geschichte immer ein kleines bisschen verändert.
Daran könnte es ein bisschen haken. Ja. Also sie variieren ja jetzt die Popsongs, werden ja natürlich keine Kirchenlieder gesungen, sondern sie singen dann einfach mit ungeändertem Text so bekannte Schlager- und Popsongs. Ich wünsche dir Liebe ohne Leiden von Udo Jürgens zum Beispiel. Wo du denkst,
Tage wie diese, ne? Wunder geschehen.
Also um es halt ein bisschen massenkompatibler zu machen, das kannst du variieren. Du kannst bei den B-Promis variieren. der Haken ist, die Handlung, wenn wir es mal so nennen wollen, bleibt ja doch immer gleich. Ne? Aber gut, das wusstest du bei Titanic auch vorher, wenn du reingegangen bist, dass das Schiff untergeht. Beim Wunder von Bern wusstest du, dass Deutschland gewinnt am Ende. Es kommt darauf an, wie man es erzählt, und sie schaffen es, zumindest zweimal haben es geschafft, es so cheesy zu erzählen, dass es halt aus Versehen lustig war. Und das schaffen ja auch nicht viele Sendungen.
Ja, das stimmt. Und das ist jetzt die Frage, was machen die anderen? Also jetzt eigentlich muss doch, ich glaube, man grübelt doch jetzt schon seit 2-3 Jahren bei Sat.1, was man macht, oder? Die machen ja eigentlich dann immer so wie die Comedy-Märchenstunde oder so, ne? Dann die Comedy-Kreuzigung oder die Comedy-Weihnachtsgeschichte oder so wird doch da bestimmt kommen,
wenn du
oder?
Wenn du das unbedingt willst, du musst ja nicht immer nur den hinteren Teil der Geschichte inklusive Kreuzigung, nimm doch einfach mal nur die Bergpredigt, ne? Und dann zeigst du
die Bergpredigt.
Ja, Jesus geht zur Tanke und kauft 5000 Becks oder so zum Beispiel.
Super lustig. Das fände ich auch. Also ich glaube, da wird noch was kommen, weil das kann Sat.1 nicht auf sich sitzen lassen. Im Grunde wird immer, wenn der eine was macht, was irgendwie halbwegs erfolgreich ist und irgendwie für Aufruhr sorgt auf die eine oder andere Art, dann muss der andere einen nachlegen und Sat.1 meistens in etwas schlechter. Das wird noch kommen.
Sie haben ja ihre eigene Passionsgeschichte, habe ich gelesen, als Ankündigung. Jörg Pilawa plötzlich arm. Ein Format, wo Jörg Pilawa eine Woche wohlgemerkt versucht, vom Bürgergeldsatz zu leben, um festzustellen, dass das gar nicht mal so viel Geld ist. Also das geht ja schon in die Richtung Passion, weißt du?
Vielleicht, ich schätze, er geht in eine Quizshow und versucht da irgendwie Geld zu verdienen.
In seiner eigenen Quizsendung.
In seiner eigenen Quizsendung. Läuft er immer vom Moderationsplatz immer zu dem anderen hin.
Und das Wunder ist, dass er die Antworten schon kennt, weil sie auf seinem Moderationsblatt stehen, genau.
Ja, nicht schön. Na, wir sind gespannt. Also bitte, wir möchten gerne, dass da jetzt so ein bisschen Battle entsteht.
Ja.
Und dass jetzt Sat.1 bitte was nachlegt.
Also bevor ProSieben Sat.1 ganz dicht macht, sollen sie wie immer versuchen, etwas Schlechteres viel zu spät zu machen. Das erwarten wir einfach.
Ihm noch schlechter nachmachen, bitte. Ja. Wir freuen uns darauf.
Und wo wir gerade bei österlichen Wiederauferstehungen sind, mein Lieber, auch ein anderes Wunder ist passiert über die Ostertage. Die Fußballnationalmannschaft ist wieder auferstanden. Halleluja.
Ich habe es auch ja nicht sehen können, weil ich habe die ganze Woche, sorry, das kennst du nicht, gearbeitet.
Das ist jetzt wohl nicht dein Ernst. Ich mache 33 Sendungen im Jahr. Du zeichnest 6 Sendungen auf Gottchen. In Staffel und schaffst nichts anderes mehr. Das 6 ist ja nicht zu glauben. Also
ich habe 4 in einer Woche. Du machst so eine pro Woche.
Ja, das aber vielleicht schreibe ich die auch eine Woche lang. Was muss man denn bei dem Quiz schreiben?
Ja, ich habe das auch vielleicht alles, die Fragen und alles mitgemacht.
Die sind alle von dir alleine, ne? Mit.
Vielleicht ja.
Vielleicht aber auch nicht.
Ja, vielleicht aber schon. So. Ja, also ich habe mal wirklich sonst nichts mitbekommen, aber ich habe gehört dann von anderen ne, und aus den Medien, dass die deutsche Nationalmannschaft 2 Spiele gewonnen hat und zwar richtig gut.
Gegen starke Gegner und in überzeugender Weise. Also das ist, ich glaube jetzt ohne Scheiß, das ist therapeutisch unglaublich wichtig, weil du hast ja diese grassierende Untergangsstimmung und da war die EM, bei der wir in der Vorrunde rausfliegen, ja schon eingepreist bei dem allgemeinen Lamento, Deutschland geht den Bach runter. Und dass man jetzt Frankreich und die Niederlande überzeugend besiegt, auch noch mit teilweise attraktivem Fußball, ich glaube, man darf das gar nicht unterschätzen, was das mit der Psyche der Menschen da draußen macht.
Absolut, absolut. Das ist ist es richtig, dass das sogar bei dem Einspiel in der ersten Minute gleich das erste Tor gefallen ist, ne?
Eine total raffinierte Variante, wo man auch gleich gesehen hat, wie klug es war, Toni Kroos zurückzuholen in seinem biblischen Alter. Das ist wirklich ein Unterschiedsspieler, wo du merkst, dass die anderen sich daran orientieren und dann können so junge Kreative, das muss ich dir als Fußballfachmann nicht sagen, Kreative Zauberer wie Musiala und Wirtz können dann erst richtig zur Geltung kommen, wenn du so ein Routinier und Führungsspieler mit den Fähigkeiten von Toni Kroos. Also wirklich alles, was sich der Nagelsmann für dieses Spiel überlegt hat, ist komplett aufgegangen. Bei den Franzosen könnte man vielleicht noch unterstellen, dass sie es nicht so wahnsinnig wichtig genommen haben, wenn man denn unbedingt das Haar in der französischen Zwiebel so besuchen will. Aber bei den Niederländern war klar, dass die wirklich richtig sich wehren und das ging hin und her und hin und her und trotzdem hat man am Ende 2-1 gewonnen. Also das hat wirklich gut getan. Und ja, natürlich
haben den Niederländern nicht nur die Passion genommen, sondern auch noch den Sieg.
So ist es. Wir haben den Niederländern ihr TV-Format natürlich gegen Geld genommen und dann haben wir sie auch noch geschlagen. Und ja, das hat wirklich Freude gemacht, nur dass wir jetzt natürlich gleich wieder ins nächste Extrem fallen. Bis neulich hieß es ja, wir brauchen gar nicht erst anzutreten. Wozu treten wir überhaupt noch an? Scheiß EM in Deutschland. Und jetzt ist es schon völlig klar, dass wir natürlich Europameister werden.
Natürlich.
Ja, logisch.
Aber das heißt, man darf sich da sogar drauf freuen. Und du weißt ja, dann bin ich ja auch immer dabei. Also bei EM und WM bin ich ja auch dann immer freudig dabei.
Und wenn man dir sagt, dass du dich drauf freuen darfst, offensichtlich.
Natürlich. Ich brauche
dann sage ich dir das jetzt. Du darfst dich drauf freuen.
Ist cool. Aber sie haben noch nicht in dem neuen Trikot gespielt, oder? In dem
Doch.
War das
Ja. Und so, auch guck. Da ist jetzt sozusagen guck. Auf einmal das Land Schock verliebt. Hallo. Nach der ganzen Shitstorm-Phase sagt man jetzt, also Pretty in Pink, das war ja großartig. Und es lag auch mit am Trikot. Und warum nicht immer so? Wir wollen nur noch in Pink spielen. Auch das hat sich hundertprozentig gedreht.
Erinnerst du dich noch, wie du mich dafür fertig gemacht hast, dass ich gesagt habe, mir gefällt das?
Da kann ich mich nicht dran erinnern, weil das ist ja schon zwei Wochen her. Zwei Wochen ist das her.
Kübel des Ekels hast du über mich ergossen.
Ja, aber das ist ein Ritual zwischen uns einfach.
Ja, aber ich habe recht behalten. Ich wusste, dieses Trikot, das wird ihnen neuen Mut geben.
Ja, ich glaube, der Zusammenhang zu dem Textil ist gar nicht mal so groß, aber insgesamt war das ein sehr, also ein verstörend selbstbewusster Auftritt, wenn man bedenkt, wie sie vorher gespielt haben. Das war, aber hat wirklich auch Freude gemacht, das zu sehen. Also selbst wenn man jetzt mal nicht die deutsche Brille aufgehabt hätte, was ja kaum geht, muss man zugeben, das war echt gut gespielt. Und wir haben jetzt eine Debatte, weil du hast ja nichts mitgekriegt, über die Torhymne. Es gibt eine Petition, dass man dauerhaft als Torhymne, die immer eingespielt wird, wenn deutsche Tore fallen, Major Tom, völlig losgelöst.
Völlig losgelöst. Und der Hit von uns, das ist, da freut sich das Boomerherz.
Ja. Der Hit von uns, hast du den jetzt auch schon geschrieben oder was?
Nein, aus unserer Zeit, als wir jung waren, als du noch Haare hattest, aus der Zeit damals. Ja. Da hast du doch immer, weißt du nicht noch, wie das Haar wehte, völlig losgelöst damals auf deinem Kopf. Das waren schöne Zeiten.
Ich habe immer noch den Phantom-Popper-Scheitel von damals, ich spüre ihn noch. Ja. Das stimmt. Ja,
Major Welk nannte man dich.
Major Welk hat mit Bedauern gelesen, dass es aber wohl nicht zu dieser Torhymne bei der EM zumindest kommen wird, weil die UEFA schon gesagt hat, es wird ein Tor-Jingle bei allen Fußballspielen eingespielt. Es gibt keine extra Bratwürste für deutsche Tore, leider.
Ah, und ist das die Torhymne für alle oder was?
Genau, es wird bei jedem Tor der gleiche Jingle eingespielt, was auch immer das dann ist, aber das kann nicht Major Tom sein. Wenn die Fans das dann einfach singen, kann ihnen das nicht verboten werden, nicht mal in Bayern, wo alles
verboten ist. Ich wollte gerade sagen, hallo, das weißt du noch nicht, wir reden hier jetzt immer auf, aber sonst in der Welt.
In Bayern darf nur Major Tom gesungen
werden. In Bayern ist nämlich das Einzige, wo alles verboten werden darf.
Das ist richtig. Das ist
das Tolle daran.
Es gibt ein Verbot, Verbote zu verbieten in Bayern. Ja,
völlig richtig. Ich glaube, wir sind immer noch nicht ausgeschaltet in Bayern. Ich bin enttäuscht von uns, muss ich
sagen. Ja, aber noch ist der Podcast ja nicht zu Ende.
Ja, wir müssen noch ein bisschen dran arbeiten.
Also mal gucken, was den ZensorInnen dort noch so auffällt. Das weißt du
gar nicht. Wenn wir Schröder zum 80. gratulieren, meinst du, das könnte sie dazu bewegen?
Boah, weiß ich auch nicht. Also die SPD existiert ja faktisch nicht mehr in Bayern. Ich glaube,
stimmt.
Über Schröder reden. Möchtest du dem jetzt gerne in Anführungsstrichen gratulieren? Ist das
nur, wenn wir dann abgesetzt.
Der Versuch einer Überleitung sozusagen.
Der Versuch einer Abschaltung, nur dann. Mhm. Ja, der Versuch einer Überleitung. Wir wollten ja nur drauf eingehen, er ist 80 geworden.
Gerd Schröder ist 80 geworden und ich werde dann auch trotz allem immer ein bisschen wehmütig. Nicht, dass ich jetzt jemals Riesenfan gewesen wäre, aber als er noch Ministerpräsident von Niedersachsen war, hatten wir mit unserer Comedy-Sendung Frühstücksradio ja doch schon eine regelmäßige und auch eigentlich ganz amüsante Beziehung zu ihm. Ne? Der hat viel mitgemacht, viel
absolut.
Quatsch auch.
Nein, absolut. Zu der Zeit, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, war er schon von den Politikern einer derer, die ein bisschen locker waren, die ein bisschen Selbstironie und Humor bewiesen haben und da auch eben mehrfach mitgemacht hat, uns oft im FFN-Gebäude ja besucht haben. Es gibt ein Foto von uns irgendwie alle, ne? Wo wir alle sind und Schröder auf dem Boden liegt oder so und mit lacht. Also der war schon, damals war er ein cooler Typ. Also das muss man soweit für einen Politiker jedenfalls schon sagen.
Naja, er war immer schon aber auch eine Selbstvermarktungsmaschine, weil zu der Zeit war halt in Niedersachsen und Norddeutschland Frühstücksradio halt sehr populär und er hat gemerkt, damit kann man Coolness-Punkte sammeln. Da kann man sich heute bei uns beiden nicht mehr vorstellen. Ja. Aber damals war das so und das hat er halt auch dann schnell erkannt und eiskalt ausgenutzt. Aber wie gesagt, andere machen solche Scherze gar nicht mit, deswegen da fanden wir ihn noch nett.
Vielleicht ist es ja auch kein Zufall, dass sich Söder und Schröder so reimen. Dass sie so ähnlich klingen und dass sie so wissen, wie man ein bisschen mit dem Populismus umgeht und wie man das.
Aber den Vergleich finde ich jetzt dann schon, und das sage ich ungern, fast ein bisschen hart gegenüber Söder, weil Söder flirtet wenigstens nicht immer noch mit Putin oder feiert seine Freundschaft zu dem oder.
Das ist richtig. Ja. Ich meine nur aber so mit der damaligen Zeit. Ich meine jetzt nicht mit heute, sondern eher so, wie man eben weiß, wie man mit dem Volk umgeht. Dass man eben mit Humor und auch ein bisschen, ne, dass man ruhig mal eben auch eins seiner Eier weggibt und ähnliches, dass man da, wenn man da einen Lacher für kriegt, dann ist es okay. Und das war eben damals bei Schröder, damals.
Heute lacht man nicht mehr so wahnsinnig viel, wenn er jetzt gerade in einem frischen Interview nochmal behauptet hat, seine Freundschaft zu Putin, erstens hat er gesagt, die besteht und zweitens könnte die ja nochmal wichtig sein, um einen Frieden auszuhandeln und dann wird er gefragt, ob denn Zehntausende Tote und russische Kriegsverbrechen nicht ein Grund wären, an dieser Freundschaft vielleicht doch mal zu zweifeln. Und dann hat er irgendwie so einen komischen Satz gesagt wie, es ist ja so eine Dimension, dass das ist und das andere ist eine andere. Also so, er hat so getan, als hätte das ja nichts miteinander zu tun, nur halt unglücklich, noch ungeschickter ausgedrückt. Also der Kreml hat jedenfalls seine Interview-Äußerungen nochmal ausdrücklich begrüßt und das ist immer ein gutes Zeichen, finde ich. Ist eine Faustregel, wenn es dem Kreml gefällt, dann hast du eigentlich
nichts falsch gemacht. Es ist aber doch schon traurig, ne? Oder? Also das finde ich ja immer so, weil er eben ja schon jemand war, egal was er dann politisch bewegt hat und was er an Gutem und Schlechtem gemacht hat, aber es war ja dann doch eben jemand, der einem auf gewisse Weise doch lange Zeit schon etwas sympathisch war, muss ich mal so sagen. So vom Typ her einfach. Also, ne, es gab Schlimmere und gibt Schlimmere. Aber jedenfalls dann so zu kippen und dein ganzes Vermächtnis so auf ewig so quasi zu zerstören am Ende, ist doch auch ein bisschen traurig, oder?
Naja, zum einen gibt es ja einfach diese Tendenz, und da müssen wir sicher auch aufpassen, dass gerade der ältere Alpha-Rüde grundsätzlich nicht wahnsinnig willens ist, sich zu korrigieren oder Fehler zuzugeben. Das ist ja, sagen wir mal, eine Eigenschaft, die bei ihm immer schon angelegt war und die sowas verbessert sich ja nicht mit dem Alter. Also man sagt ja nicht zu Unrecht, dass sie eigentlich alle negativen Eigenschaften mit dem Alter potenzieren, statt weniger zu werden. Also dass der sich dann nochmal korrigiert und sagt, ja, da habe ich echt daneben gelegen, halte ich für unwahrscheinlich, aber zum anderen ist er eben auch verdammt nochmal ein bezahlter Lobbyist. Also er ist einfach Putins bester Mann in Deutschland. Und im Grunde müssten auch wir Medien, sage ich mal, auch ein bisschen aufpassen, weil er wird ja, sobald er was sagt, wird das zitiert. Schröder lobt Scholz' Entscheidung zu Taurus. Also du hast ja jede Woche drei Schröder-Meldungen und dann denkst du so, ja, das läuft jetzt auch für Putin, weil der Gerd macht was fürs Geld. Also er liefert ja auch noch.
Aber wie gesagt, es ist irgendwie traurig und da musst du dich dann ja natürlich irgendwann entscheiden. Ist es dann eben noch weiter deine Lobbyarbeit, die du mit 80 noch weitermachst? Ich meine, er könnte ja jetzt auch mal in Rente gehen und einfach nur noch von seinem guten Ruf leben.
Du meinst
leben.
Von seinem Agenda 2010 Hartz IV.
Ja, also irgendwie, aber jetzt, also willst du noch so, ist das nicht ein trauriger Abgang? Ich würde mich da, glaube ich.
Ja, also die grundsätzliche Regel ist ja, dass man, wenn man in Rente ist, ruhig auch in Rente sein soll und nicht fünfmal im Jahr die Leute noch mit seiner Sicht der Welt beglücken. Der Einzige, der das durfte, war Helmut Schmidt. Das war der Oberlehrer, den wir alle wollten und bei dem man das dann im Alter auf einmal toll fand. Allen anderen würde man immer raten, ja, dann seid doch auch in Rente, gilt ja auch für Fernsehmoderatoren und Moderatorinnen. Und bei ihm gilt das aber erst recht, nur ist es ja nicht nur Eitelkeit, sondern wie gesagt, er ist einfach ein Lobbyist. Also er zieht das ja auch durch. Und dann finde ich, sollte man überlegen, ob man irgendwann auch aufhört, ihn in dieser Regelmäßigkeit zu zitieren, weil am Ende ist es halt genau das, wofür er dann auch aus Moskau gefeiert wird. Warum machen wir da noch mit? Warum
also reden wir heute damit jetzt auch auf, würde ich mal sagen.
Sofort
würde ich an
auf.
Dieser Stelle mal sagen, Quatsch, total Ende. Ne? So, ja. Feier alleine, tschüss. Ja. Lass uns über was anderes sprechen, was ich auch nur wenig mitbekommen habe. Und deswegen musst du da sagen, was gab es da für einen Ärger mit den alten RKI-Protokollen, die jetzt irgendwie veröffentlicht wurden und wo es um die Maßnahmen zur Corona-Zeit ging und sowas. Was ist da los gewesen? Warum gab es da so eine große Diskussion letzte Woche?
Das lag daran, dass die RKI-Protokolle aus dem Krisenstab des Robert-Koch-Instituts sind dann jetzt veröffentlicht worden. Das hat ein Portal durchgesetzt. Leider, in dem Fall wäre es schöner gewesen, wenn das die Süddeutsche oder die Welt oder die FAZ gemacht hätten und nicht ein Portal mit massivem Hang zur Verschwörungstheorie. Die haben es aber durchgesetzt. Und wie immer, das ist aber jetzt gar nicht so ungewöhnlich, wenn du nach, das heißt Informationsfreiheitsgesetz, Behörden verpflichtest, solche Dokumente zu veröffentlichen. Das Recht hat jeder Bürger tatsächlich, das zu beantragen. Dann dauert das oft Jahre, weil die Behörden mauern und fast immer wird geschwärzt. Das hat zum Teil mit Persönlichkeitsrechten zu tun. Hier könnte es auch damit zu tun haben, dass halt das RKI einzelne Mitarbeiter schützen will, die sonst halt Drohungen bekommen hätten in dem Klima, was wir ja immer noch haben. So oder so ist es natürlich kommunikativ ein Desaster, wenn ganze Seiten durchgeschwärzt sind. Also Beispiel, Oktober 2020 haben sie mal die Risikoeinschätzung von hoch auf sehr hoch geändert und der ganze Punkt Diskussion über diese Hochstufung ist komplett geschwärzt. Und das sieht natürlich doof aus. Also ja, selbst wenn sich, wie im Moment zumindest sich das andeutet, selbst wenn da gar kein großer Skandal jetzt ist, weil die Behauptung, da wären jetzt irgendwelche dunklen Machenschaften aufgedeckt worden, die man vorher, Sachen, von denen man vorher nichts geahnt hat, das ist natürlich Schwachsinn. Aber kommunikativ ist es halt echt blöd, wenn an solchen Stellen, genauso an Stellen über Schulschließungen, einfach flächendeckend geschwärzt ist. Also eine bessere Vorlage für Leute, die immer glauben, dass der Staat sie eigentlich fertig machen wollte während Corona, eine bessere Vorlage kannst Gibt's du denen gar nicht liefern. Ja. Deswegen will Lauterbach jetzt angeblich auch die Schwärzung aufheben lassen.
Entschwärzen habe ich auch. Aber es ist, also im Großen und Ganzen, soweit ich jetzt nur nachträglich jetzt gelesen habe, ist es ja hauptsächlich, es bestätigt einfach die Lage, die sich täglich änderte. Man hatte keine wirklichen, natürlich ja auch keine beweisbaren Dinge in dem Moment, weil man ja mit einer neuen Lage konfrontiert war, die man ja noch nicht anders einschätzen konnte, und man hat diese Einschätzung immerzu wieder verändern müssen und man hat darüber diskutiert und hat viele Fehler gemacht und vieles vielleicht auch richtig und wie auch immer. Man weiß es also jetzt nicht.
Ja, vor allem hat sich ja das Virus auch verändert in der Zeit. Ja, also Maßnahmen waren am Anfang natürlich härter, weil die Varianten schlimmere Folgen hatten.
Ne? Richtig, an einigen Stellen waren sie zu schwach, an einigen waren sie dann zu viel und wie auch immer, was auch immer da
also
passiert ist.
Also es gibt, im Nachhinein ist eben jeder schlauer, Binsenweisheit, aber sie stimmt. Gibt es ein paar Sachen, wo man einfach weiß, dass es jetzt bis heute nicht zu argumentieren, und das prominenteste und richtigste Beispiel ist natürlich, dass sehr früh in der Pandemie klar war, dass Kinder nicht nur ein sehr geringes Risiko haben, selber krank zu werden, sondern dass sie auch praktisch keine nennenswerte Rolle als Treiber, also als Weiterverbreiter des Virus gespielt haben. Wenn das schon so früh klar war und darauf deutet einiges hin, dann sind zumindest die späteren Schulschließungen tatsächlich nicht mehr zu erklären. Das war dann einfach ein Fehler, den hat aber zum Beispiel Lauterbach auch schon ausführlich zugegeben, muss man jetzt dazu sagen. Damit gibt er einen Fehler seines Vorgängers Jens Spahn zu. Aber immerhin, also das kann man auch nicht wegdiskutieren, dass die Pandemie zu sehr auf dem Rücken von Kindern und Jugendlichen ausgetragen wurde. Und die Folgen siehst du ja dann heute noch beim Schulstoff und psychische Folgen. Das sind so Sachen, da muss man auch transparent sein. Also ich glaube, ich würde jetzt wirklich auch schnell entschwärzen und auch, ich habe auch nichts gegen diese Enquete-Kommission, die die FDP vorschlägt, weil Transparenz ist das Einzige, was hilft. Ja. Du wirst einige Leute auch damit nicht zurückkriegen. Es gibt auch radikale Impfgegner, die waren schon radikal, bevor Corona überhaupt kam. Wir haben mit der Heute-Show oft genug bei Gegnern einer Masernschutzimpfung gedreht. Und da hast du genau die gleichen Verschwörungsmythen gehört und die gleiche Radikalität. Das ist nicht mit Corona gekommen. Diese Milieus gab es in Deutschland schon immer und die gibt es auch jetzt noch. Und die werden auch mit einem komplett veröffentlichten Protokoll immer noch sagen, der Staat wollte uns alle fertig machen oder die Pandemie war erfunden von Bill Gates und der Pharma-Lobby. Diese Leute holst du nicht zurück, aber für alle anderen wäre Transparenz schon wichtig.
Ja, das wäre auf jeden Fall gut. Und was aber auch dabei spannend ist, ist ja nur die Frage, was ist jetzt eigentlich, was hat man jetzt so daraus gelernt, falls so etwas mal wieder passieren würde? Ich habe nämlich letztens auch in einigen Interviews mit Wissenschaftlern nur gehört, dass da sehr deutlich darauf hingewiesen wurde, dass es sehr gut schon im Bereich des Möglichen ist, dass uns irgendwann in nächster Zeit irgendetwas Ähnliches auch mal wieder bevorstehen könnte. Auf welche Art auch immer. Wir wollen das alle nicht hoffen, aber hat man daraus jetzt auch gelernt, was jetzt
Gute Frage.
Das würde ich ja gerne mal wissen,
Gute
was
ne, daraus also, so am Ende. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder eine Zoonosis, also ein Virus, der vom Tier auf den Menschen überspringt, die ist relativ hoch, die Wahrscheinlichkeit. Wir wissen nur nicht, wie lange das dauert. Also die Vogelgrippe ist zum Beispiel ein denkbarer Kandidat. Ja. Und um das zu beantworten, die Frage, die du gerade gestellt hast, haben wir daraus gelernt, dann müsste man zum Beispiel ernsthaft über Massentierhaltung diskutieren. Diese Debatte findet natürlich nicht statt.
Ne? Und auch sehr spannend, was ich auch gehört habe.
Jetzt ruft hier jemand an, warte mal, ich gehe mal kurz dran. Ich glaube, das ist meine Mutter, eine Sekunde, das muss ich mal ganz kurz, warte mal. Welke? Du, Mama, ich bin gerade in der Podcast-Aufzeichnung. Kann ich dich gleich nochmal zurückrufen? Doug, bis gleich. Tschüss.
Liebe Grüße.
Guck mal, jetzt war meine Mutter mal live in dem Podcast. Das
ist ja, das toll. War echt cool. Hat sich toll. Gefreut.
Ja.
Das wird sie gleich einsetzen. Das schneiden wir auch nicht raus, sondern Na. Das erzählen wir dann bitte auch allen, damit sie sagen kann, ich bin live im Podcast gewesen.
Meine Mutter hatte gerade ihren ersten Podcast-Auftritt. Das ist schon ein emotionaler Moment.
Ja, das ist echt toll.
Nicht schlecht.
Herzlichen Glückwunsch dafür. Ich wollte nur gerade sagen, und auch die Klimakrise wurde übrigens auch als ein Grund gegeben, warum es sehr, sehr gut möglich ist, wie zum Beispiel das Dengelfieber und was es doch noch gibt und andere tropische Krankheiten. Ja. Die zum Teil zu uns kommen können, weil sich unsere Klimasituation einfach verändert und dadurch eben auch Tiere, Insekten oder so was auch immer dann hierher kommen können, die früher gar nicht hierher gekommen wären.
Ja, solche Sachen kann man in jedem Fall deutlich besser machen. Es ist auch kaum zu erklären, warum in Deutschland die Pandemie wissenschaftlich, man mag es nicht kaum glauben, aber sie wurde wissenschaftlich so gut wie gar nicht begleitet. Das heißt, wir wissen bis heute nicht, welche Maßnahmen was gebracht haben. Das kann man aber machen. In Großbritannien zum Beispiel haben sie das gemacht und wissen da viel mehr über die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen. Das sind so Sachen, wo ich so denke, ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal daraus lernen oder dass beim nächsten Mal nicht mehr jeder Ministerpräsident noch mal einen eigenen Expertenstab hat und dass der Föderalismus nicht dafür sorgt, dass jeder seine eigene Schulpolitik macht, Schule auf, Schule zu etc. Mhm. Also es gibt schon ein paar Sachen, wo ich es auch richtig finde, die dass man jetzt könnte. Darüber redet. Jetzt nicht im Sinne eines Tribunals mit Rachegelüsten, sondern wirklich mit Blick nach vorne. Also
was man eben daraus lernen kann. Ja, und aber jetzt sollten wir versuchen, vielleicht jetzt haben wir bestimmt schon einige Leuten wieder ein bisschen Angst gemacht, dass sowas wiederkommen kann. Wir müssen jetzt gegen Ende kommen wir jetzt nochmal mit was Positivem. Es gibt wieder Spargel.
Das Richtig.
Ist erstmal was, ne? Also kommen wir mal von Corona zu Spargel.
Ja, die fängt diesmal vielleicht auch Klimawandel. Ich weiß nicht. 4. April fängt die Spargelsaison an.
Ja, viel früher. Und ich habe schon ersten Spargel gegessen.
Ja, ich auch.
Aber habt ihr auch selber gemacht oder draußen?
Selber angebaut oder was meinst du?
Hast du deinen selben eigenen Spargel hochgezogen? Habt ihr selber gekocht zu Hause oder im Restaurant?
Selber gekocht.
Natürlich. Wir auch.
Ja.
Und es war lecker, muss ich sagen.
Absolut
ich
lecker.
Ich freue mich tierisch drauf. Ich bin ja riesen Spargel-Fan.
Ich bin auch Fan. Manchmal geht mir der Hype ein bisschen weit, wenn du so Leute in der Stadt triffst und dann in ein Spargel auf dem Markt zum Beispiel gerne. Wir hatten schon dreimal Spargel dieses Jahr, wo ich immer so denke, ja, wen interessiert das? Und man muss ja zugeben, ich mag es auch sehr gerne, aber alles, was erst anfängt zu schmecken, wenn ich entweder flüssige Butter oder Hollandaise drüber kippe, ist jetzt an sich, also weißt du, ich sag mal so, eine zusammengerollte Zeitung mit Hollandaise ist auch nicht schlecht.
Esse ich sehr gerne mal. Zwischendurch.
Oder? Zwischendurch.
Ja. Sehr lecker. Nur Frage, was ist dein Lieblings, wie isst du Spargel am liebsten?
Butter.
Also, mit Butter?
Ja.
Ich bin wirklich der Klassiker mit Kartoffel, mit Sauce Hollandaise und Wiener Schnitzel. Das ist der Klassiker.
Ach so, du wolltest auch wissen, was dazu.
Ja, mit Beilage. Es gibt ja viele, ne? Viele Arten von Beilagen.
Kartoffel und was ich noch gerne mag, ist dann einfach wirklich sowas wie ein guter Schinken dazu. Mhm. Einfach. Und gerne auch noch einen frischen Salat, um noch so eine andere Note dabei zu haben.
Auch ruhig ein veganer Schinken, wenn du nicht in Bayern bist.
Never ever.
Nein, also das war eine gute Nachricht. Die Spargelsaison hat wieder angefangen. Und eine andere schöne noch zum Abschluss vielleicht. Ein Held unserer Jugend ist 85 Jahre geworden letzte Woche.
Ja.
Das ist echt ein Hammer. Terence Hill. Und wenn man den noch sieht, muss man also auch sagen, wow.
Wahnsinn.
Also mit 85 noch so auszusehen, so cool drauf zu sein. Und Mario Girotti, ja. Und es hat sich herausgestellt, dass er wohl wahrscheinlich wirklich einer der erfolgreichste Kinostar in Deutschland und fast auch Europa ist noch vor Schwarzenegger und anderen, weil einfach die Menge seiner Filme und auch in der Zeit halt gerade in den 70ern ja vor allem und in den frühen 80ern einfach derart viel Leute ins Kino gezogen haben und im Fernsehen die Hunderten, Tausenden von Wiederholungen gar nicht mitgezählt, dass er wirklich fast auf Nummer 1 wohl ist von den beliebtesten und bekanntesten Stars.
Unfassbar überhaupt. Sympathischer Typ, der ja auch noch, wie wir alle wissen, Deutsch spricht ein bisschen, weil er ja, glaube ich, eine
Pass hat er auch.
Deutsche Mutter hat, ist hier auch geboren.
Ja.
Und ich habe neulich in dem Podcast der Kollegen Streter, Bender, Streberg gehört, dass ihm auch eine Eisdiele irgendwo in Ostdeutschland gehört. Ja. Und die haben dann, da muss ich sagen, haben sie eine sehr gute spontane Wortschöpfung sich überlegt, weil sie haben sich gefragt, wie die Eisdiele von Terence Hill und seiner Familie, die ihm da gehört, heißt. Und dann hat, ich glaube, Hannes Bender gesagt, The Hills Have Ice. Muss ich zugeben, das kann man schwer toppen.
Das ist wirklich schwer zu toppen, da muss man sagen. Ja. Wirklich, ja, Chapeau an.
Alle Hüte ab von hier aus.
Ja. Hervorragend, ja, großartig. Aber nochmal wirklich, ist ein schöner Anlass, vielleicht mal wieder die besten Filme irgendwie zu gucken. Was sind deine Lieblings-Terence Hill-Solo-Filme?
Ich mochte sehr gerne den Klassiker Mein Name ist Nobody, den ersten wohlgemerkt. Ja. Obwohl das ein komischer Film ist, der ist ganz schwierig. Also Henry Fonda natürlich, extrem geile Gastrolle. Unglaublich toller Soundtrack, nicht nur dieses Hauptthema, was jeder kennt, sondern auch die anderen Sachen. Aber man merkt halt, der Film schwankt total zwischen Komödie und ernstem Italo-Western, weil zwischendrin wohl auch es Riesenstreit um den Regisseur gab. Also da hat es auch Wechsel gegeben. Du siehst eigentlich zwei Filme in einem. Und trotzdem, finde ich, funktioniert aber beides irgendwie. Ja, ich gucke den wirklich gerne.
Ich mag ihn auch, aber es ist wirklich damals das Problem gewesen, es sollte eigentlich erst ein ernster Film werden mit Terence Hill nur in so einer kleinen Gastrolle. Dann war Terence Hill gerade zu der Zeit so populär geworden und man hat noch ganz viele Comedy-Sachen mit ihm solo gedreht. Und dadurch ist der Ton immer, der ändert sich wirklich von einem ganz ernsten, klassischen Italo-Western.
Melancholisch, total traurig.
Zu einer Prügelkomödie oder so, die da war. Und das ist irgendwie seltsam, aber trotzdem macht ja Spaß. Und auch von vorher, finde ich, den darf man auch nicht vergessen, Verflucht, Verdammt und Halleluja.
Ja.
Wo er so als Greenhorn im Westen ankommt und erst lernen muss, sich selbst zu verteidigen. Ein älterer und gar nicht so bekannter Film von ihm, der auch richtig Spaß gemacht hat. Das sind meine Lieblings-Solo-Filme.
Und ja, finde ich auch.
Und mit Bud Spencer zusammen, was sind die besten? Als Tipp auch für die Leute, wenn ihr jetzt zu Ehren von Terence Hill guckt nur die besten.
Also das finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Du warst ja Riesenfan dieser Filme. Ja. Ich habe die mehr so ironisch geguckt und mochte natürlich auch Oliver Onion Soundtracks. Was würdest du denn sagen, ist der Beste von der Handlung?
Ich würde sagen, nein, die zwei wirklich Besten sind Die rechte und die linke Hand des Teufels und Vier Fäuste für ein Halleluja. Die gehören ja auch ein bisschen zusammen. Die beiden zusammen sind wirklich richtig tolle Parodien auf die Italo-Western und sind richtig gute Komödien und richtig geile Filme.
Also wir gratulieren jedenfalls Mario Girotti den blauesten Augen im europäischen Kino, blauer wird's gar nicht. Ja, auch ein sehr, sehr attraktiver Mann, müssen wir mal neidvoll
und cool und alles, anerkennen. Also das ist echt, ja, muss man, da darf man ruhig mal neidisch werden. Da dürfen auch wir beide, die ja auch sehr coole, attraktive,
auch schön,
wo man ne, dürfen für Liebhaber. Sogar wir dürfen neidisch werden an dieser
Definitiv.
Stelle. Terence Hill, wir gratulieren.
Und können dann an der Stelle immer Rainer Brandt mit gratulieren, dessen Synchronisation in den 70ern ja mit dafür gesorgt hat, dass Terence Hill und Bud Spencer heute noch im deutschen Gedächtnis so unvergessen sind, weil er einfach eigene Drehbücher geschrieben hat, die nichts mit dem echten Text zu tun
haben. Richtig, und auch dem kürzlich verstorbenen Thomas Danneberg, der ihm eben auf so grandiose Art wirklich die Stimme geliehen hat. Also das war so ein Gesamtkunstwerk, was sich da einfach entwickelt hat. Also
er hat ja sogar in den Karl-May-Filmen dann allerdings eher langweilige Rollen gespielt, Terence Hill, ne? Wenn du dich
erinnerst. Ja, da war es noch langweilig. Und man hat dann eben auch später, und das finde ich ja immer so geil, dass man auch die ernsten Italo-Western, die es ja mit ihm und auch mit Bud Spencer gab, dann immer einfach nochmal mit einer Rainer Brandt-Synchro versehen hat. Und dann nochmal ab 12, also die harten Sachen rausgeschnitten und dann nochmal ins Kino gebracht hat, auf lustig, wie zum Beispiel Django und die Bande der Gehängten. Das war ab 18 ein richtig harter Django-Film mit Terence Hill als Django. Und der kam dann nochmal raus als Joe der Galgenvogel.
Ja, von den Machern von Der Tod ritt dienstags.
Einer der besten Titel neben Noch warm und schon Sand drauf.
Richtig. Und das ist doch ein schönes Schlusswort für diesen Podcast, weil da ist auch schon Sand drauf.
Richtig.
Er wird wohl auch in Bayern ausgestrahlt. Hoffen wir, dass sich da noch einer eines Besseren belehrt und uns zensiert. Aber bis jetzt, uns erreicht das zumindest als Meldung noch nicht. Wir appellieren an den Ministerpräsidenten und amtierenden König von Bayern.
Verbieten.
Bitte cancel uns. Bitte verbieten Sie
uns. Ja, im Sinne der Menschlichkeit. Es wäre gut.
Die anderen MinisterpräsidentInnen wären voll neidisch.
So, das war eine schöne österliche Folge. Hast du eigentlich Eier gesucht?
Nein, bei uns wohnen ja auch keine Kinder mehr, deswegen ist das...
Keine Pferde, die Eier legen.
Auch nicht.
Aber bei uns ist immer noch, das letzte Battle ist ja immer noch, dass wir, also unsere Tochter und ich, wir liefern uns ein Battle, Conny und meine Frau, versteckt Eier im Garten und dann geht's los und ich bin da wie besessen. Ich renne dann, da siehst du mich auch wirklich, das ist also hohe Verletzungsgefahr, weil ich renne dann durch den Garten. Okay. Jeder hat eine Schale und sammelt alles zusammen, was da ist. Ich habe wieder gewonnen.
Mm, das ist faszinierend. Das ist hatten geil, wir uns nicht schon verabschiedet eigentlich? Ach, ich meine cool. Ja.
Ich möchte nochmal
nächste Woche.
Tschüss. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.